Herzlich willkommen zur letzten Session des Tages. Webseiten auf Windows Azure hosten. Wir freuen uns, dass doch noch recht viele gekommen sind, trotz der späten Stunde. Also herzlich willkommen. Wir, das ist mein Kollege Roland Krummenacher und ich bin Britta Lawuth. Wir sind von der BBV Software Services. Gleich nochmal. Also wir sind von der BBV Software Services. Wir bieten Dienstleistungen rund um die Softwareentwicklung an und würden uns freuen, uns unser Windows Azure Know-how zur Verfügung zu stellen und möchten jetzt Ihnen zeigen, wie einfach es ist, Webseiten auf Windows Azure zu hosten. Wir freuen uns, wenn Sie noch unseren Stand besuchen, den Sie draußen in der Lobby finden. So, Roland.
Danke, Britta. Was werden wir Ihnen heute zeigen? Ich werde zuerst eine kurze Einleitung geben, was sind Windows Azure Websites überhaupt, was kann man damit machen, für was sind sie vielleicht auch eher nicht geeignet. Ich werde dann die drei Preismodelle vorstellen von Windows Azure Websites, Free, Shared und Reserved, was sind da die Unterschiede. Wir werden zeigen, dass es auf Windows Azure Websites verschiedene Templates gibt wie Umbraco, WordPress, .NET Nuke, die man mit ein paar wenigen Mausklicks aktivieren kann und eine vollständige Installation kriegt. Britta wird uns dann zeigen, wie man auf Windows Azure Websites ein kontinuierliches Deployment einrichten kann mit Git und mit Team Foundation Service. Und sie wird uns auch zeigen, dass Windows Azure Websites keine Sackgasse sind, sondern dass, wenn man einen höheren Skalierungsbedarf hat, dass man von den Windows Azure Websites jederzeit auf die Cloud Services wechseln kann oder auf andere Dienste auf Windows Azure. Wer war in den letzten beiden Sessions von Mario? Sehr wenige. Das ist super, weil Sie müssen absolut nichts über Windows Azure wissen bei den Windows Azure Websites. Hier noch eine kleine Einleitung allgemein zu Windows Azure. Auf Windows Azure gibt es drei Möglichkeiten, Applikationen zu hosten. Das erste sind die Windows Azure Virtual Machines. Das ist das, was wir aus unseren eigenen Datencenter kennen. Ich habe eine virtuelle Maschine, auf der läuft ein Server. Ich kann damit machen, was ich will. Ich kann darauf einen SQL Server installieren, ich kann darauf einen IIS installieren, ich muss die Firewall entsprechend konfigurieren. Das ist meine virtuelle Maschine. Der große Vorteil, ich habe die volle Kontrolle über diese virtuelle Maschine. Der Nachteil, ich habe den ganzen Administrationsaufwand. Also die Windows Azure Plattform wird mir nichts an meiner virtuellen Maschine machen, sondern ich muss Updates machen des Betriebssystems und eben all diese Konfigurationen. Anders bei den Cloud Services. Bei den Cloud Services entwickle ich eine Applikation. Ich paketiere diese Applikation, ich mache ein Konfigurationsfile dazu und übergebe das der Windows Azure Plattform. Im Konfigurationsfile schreibe ich beispielsweise rein, ich möchte meine Webapplikation Load Balanced auf 3 Webserver installiert haben. Ich übergebe das. Die Plattform liest mir mein Konfigurationsfile aus. Sie stellt fest, aha, der will 3 Instanzen haben, fährt diese 3 virtuellen Maschinen hoch und deployt mir meine Applikation. Ich muss mich nicht um die Konfiguration dieser virtuellen Maschinen kümmern, ich kann es auch nicht, die werden von der Plattform verwaltet. Der große Vorteil bei den Cloud Services ist, es ist praktisch unendlich skalierbar. Das heißt, wenn ich meine Applikation dort habe, kann ich einfach am Regler ziehen und ich habe 5, 6, 20 virtuelle Maschinen, alle load balanced. Der Nachteil, das ist nicht ganz gratis natürlich, ich muss meine Applikation bis zu einem gewissen Grade anpassen. Ich muss für die Cloud Services entwickeln. Ich kann meine Applikation nicht 1:1 in die Cloud migrieren und habe dann diese Skalierbarkeit zur Verfügung. Gut, virtuelle Maschinen. Infrastructure as a Service, Cloud Services sind Platform as a Service auf Windows Azure. Was sind die Windows Azure Websites? Die Windows Azure Websites sind das, was wir vom traditionellen Webhosting kennen. Das Schlüsselwort bei den Windows Azure Websites ist Einfachheit. Es ist extrem einfach, eine Webseite auf Windows Azure Websites zu deployen. ich muss nichts über Windows Azure wissen, ich brauche keinen SDK zu integrieren in meine Webseite, ich muss meine Webseite in keiner Weise an Windows Azure anpassen. Für was kann man Windows Azure Websites brauchen? Mal grundsätzlich, um eben Webseiten zu deployen, das können Firmenwebseiten, Vereinswebseiten, Produktwebseiten sein, dann kann ich aber auch einfache, oder ich kann Content-Management-Systeme auf Windows Azure Websites deployen, Wikis, Forums, auch einfache E-Commerce-Systeme sind möglich, also es ist durchaus möglich, auch eine Datenbank oder eine dynamische Webseite auf Windows Azure Websites zu deployen. Was nicht geht, sind Web-Applikationen, die etwas anderes benötigen als Port 80 oder Port 443. Was ebenfalls nicht geht, sind Web-Applikationen, die eine Integration in ein Unternehmensnetzwerk brauchen oder einen Zugriff auf ein Active Directory beispielsweise. Für solche Szenarien sind dann wieder die Cloud Services das richtige Tool. Mit was kann ich für Windows Azure Websites entwickeln? Natürlich .NET Framework, ASP.NET Version, also Framework Version 2, 3, 3.5, 4 und seit neuestem auch 4.5, ist alles unterstützt. Dann kann ich klassisches ASP verwenden. Ich kann eine klassische ASP-Webseite auf Windows Azure Websites deployen. Setzt jemand noch klassisches ASP ein? Niemand mehr. Okay. PHP-Entwickler, hat das PHP-Entwickler? Auch keine. Okay. Node.js, wahrscheinlich auch niemand. Node.js ist in Amerika beliebt, in Europa ist es erst am Kommen. Das ist serverseitiges JavaScript. Ich hatte zuerst meine Bedenken, aber als ich es mal ausprobiert habe, ist wirklich ein interessantes Projekt, ist Node.js. Und seit ungefähr 2-3 Wochen ist auch das Python Django Framework unterstützt. Man kann aber auch einen eigenen Fast CGI Handler verwenden. Nun, wie bringe ich meine Webseite in die Cloud? Ich kann hier 4 verschiedene Sachen machen. Entschuldigung. Vielleicht ist es so, jetzt hört man gar nichts mehr. Doch. Ich kann einerseits über das traditionelle FTP deployen. Ich kriege also einen Account, ich kriege einen Benutzer und kann den verwenden, um über FTP zu deployen. Ich kann Webdeploy verwenden, das ist integriert in Visual Studio und Webmatrix. Das ermöglicht es mir im Gegensatz zum FTP, dass ich auch Delta-Updates machen kann. Das heißt, dass mir Webdeploy automatisch feststellt, was hat sich geändert an meiner lokalen Umgebung und nur das in die Cloud deployt, was ich eben geändert habe bei einem Update. Ich kann Git verwenden. Git und zwar auf 2 Arten und Weisen. Einerseits kann ich Git ein lokales Repository machen, in dieses lokale Repository einchecken und dann aus dem lokalen Repository einen Push in die Cloud machen. Ich kann aber auch über eine dieser 3 beliebten öffentlichen Plattformen wie GitHub, Complex und Bitbucket gehen. Irgendetwas ist hier nicht gut mit meinem Mikrofon. Und die letzte Möglichkeit, die ich habe, ich kann über Team Foundation Service gehen. Das ist nicht der Team Foundation Server, sondern das ist der Team Foundation Server als Service in der Cloud. Das ist noch nicht vollständig released, ist aber verfügbar unter tfs.visualstudio.com. Ich kann natürlich auch den Team Foundation Server nehmen, das Serverprodukt, das unterstützt wiederum Webdeploy und damit ist diese Integration implizit gegeben. Schauen wir uns ein erstes Beispiel mal an. Ich werde eine klassische ASP-Seite via FTP auf Windows Azure Websites deployen. Um mit Windows Azure zu arbeiten, brauchen Sie einen Account, den können Sie sich lösen unter www.windowsazure.com. Dazu brauchen Sie einerseits eine Windows Live ID, andererseits benötigen Sie eine Kreditkarte. Es gibt aber auch eine 90-Tage-Trial-Version. Wenn Sie diese Subscription gelöst haben, können Sie sich hier unter manage.windowsazure.com auf dieses Managementportal einloggen und hier sehen Sie all diese Dienste, die Ihnen auf Windows Azure zur Verfügung stehen und hier oben eben die Websites. Um eine neue Webseite zu erstellen, klicken Sie auf Neu, Server, Webseite, Schnellerfassung, geben hier eine URL an, beispielsweise. Und Sie wählen eine Region aus. Die Regionen entsprechen den Windows Azure Datencenter. Windows Azure Websites sind noch nicht vollständig released, das wird Ende Jahr oder zu Beginn des nächsten Jahres der Fall sein. Und deshalb haben wir auch noch nicht alle 8 Datencenter von Windows Azure zur Verfügung. In Europa haben wir Westeuropa und Nordeuropa, das ist Amsterdam und Dublin. Ich wähle jetzt mal Westeuropa, um meine Webseite zu deployen. Das geht 2-3 Sekunden. Im Hintergrund wird mir auf einem Shared Environment, also auf, das ist kein dedizierter Webserver, der hier hochgefahren wird, sondern meine Webseite wird auf einem geshareten Webserver erstellt. Das ist der Fall. Ich kann hier mit meiner URL auf diese Webseite navigieren und wir sehen, sie ist bereits online. Es ist einfach noch nicht deployed. Das wollen wir jetzt nachholen. Wenn wir hier schauen, dann sehen wir, dass wir einen FTP-Hostnamen haben und einen FTP-Benutzer. Diese beiden Angaben übernehme ich. Ist es besser? Ja, es ist gerade eine Schlacht für Demo. Ja. Okay, merci. Ja. Den FTP-Hostnamen, den kopiere ich mir hier in mein FTP-Programm. Ich kopiere mir den Benutzernamen und das Passwort. Und wenn er dann will, sind wir über FTP mit unserer Webseite verbunden. Das ist der Fall. Ich sehe hier 2 Ordner auf der Remote-Seite. Das eine sind die Logfiles. Wenn ich das aktiviert habe, speichert mir Windows Azure Websites meine IIS-Logfiles in diesen Ordner ab. Der andere Ordner, das ist meine Webseite, hier das www-root. Da ziehe ich jetzt meine Default-ASP-Seite rein. Die können wir vorhin noch rasch anschauen. Das ist einfaches ASP, ich musste diese Syntax auch noch nachschauen, obwohl ich mal mit ASP entwickelt habe. Das ist ein einfaches Hello World Default ASP. Und jetzt sollte dieses Hello World bereits online sein. Wenn ich hier einen Refresh mache, sehen wir, wie einfach es ist, via FTP eine Webseite auf Windows Azure Websites zu deployen. Wie gesagt, ich muss nichts über Azure wissen, ich habe keine Abhängigkeiten, sondern ich kann einfach FTP nutzen, um das hier zu deployen. Schauen wir uns gleich noch an, wie das Ganze über Webdeploy funktionieren würde. Dazu öffne ich in meinem Visual Studio ein neues Projekt. Ich sage, ich möchte eine neue ASP.NET MVC4 Anwendung. Hier mit .NET Framework 4.5, aber es kann auch jedes andere .NET Framework sein.
Das ist relativ neu, nicht, Roland?
Ja, richtig. Ja, seit jetzt rund 4 Wochen ist 4.5 auch unterstützt. Genau.
Super.
Ich möchte eine Internetanwendung haben. Okay. Und während mir Visual Studio hier diese Anwendung erstellt, kann ich zurück auf meine Webseite gehen und wir sehen hier einen Link, der heißt Veröffentlichungsprofil herunterladen. Wenn ich diesen Link klicke, lädt er mir ein XML-File herunter, das ich anschließend in meinem Webdeploy in Visual Studio integrieren kann. Ich speichere mir das in den Download-Folder, gehe zurück in mein Visual Studio. Hier wurde inzwischen diese MVC4-Applikation angelegt. Ich mache hier Veröffentlichen. Das ist der Webdeploy-Dialog. Ich importiere mir diese Datei, die ich vorhin heruntergeladen habe, erfüllt mir automatisch all diese Dienst-URL und Benutzername-Kennwort aus. Ich kann hier noch die Verbindung überprüfen, ob er denn mit Windows Azure kommunizieren kann. Ich sage hier weiter, veröffentlichen. Und wir sehen hier unten, dass er jetzt alles via Webdeploy auf Windows Azure Websites lädt.
Roland, das scheint ja viel einfacher zu sein, als was uns Mario vorhin gezeigt hat. Für die Anwendung, die er erzeugt hat, für die Cloud Services, da musste er ja noch extra Projekt machen und Configs einstellen.
Genau, das ist bei den Windows Azure Websites alles nicht mehr nötig. Das stimmt.
Das heißt, das ist jetzt ein ganz normales MVC Web Application, die wir sonst auch in unserem lokalen
Genau, ich muss kein Cloud-Projekt anlegen, nichts, sondern ich kann das einfach 1:1 aufpushen. Super. Wenn wir jetzt eine Änderung machen, hier beispielsweise am Home-Controller, sagen wir mal Hello Windows Azure Websites, speichern das und führen erneut diese Veröffentlichung aus. Dann bietet er uns hier eine Vorschau und jetzt ermittelt er, was hat sich lokal geändert. Das sind drei Dateien, also eigentlich ist es nur eine Datei, nämlich diese DLL hier. Plus, was er immer macht, ist diese beiden Webcompics noch deployen. Also er deployt mir nicht mehr alles, sondern nur noch das, was sich geändert hat. Wenn ich hier veröffentlichen klicke, geht das deutlich schneller und sobald das ASP.NET kompiliert ist, sehen wir hier die Änderung. Gut. Lassen Sie mich das kurz schließen. Gehen wir zurück zu den Folien. Wir haben gesehen, wie einfach es ist, FTP zu verwenden oder Webdeploy. Die Frage, was kostet mich das Ganze, wenn ich jetzt so eine Webseite auf Windows Azure Websites betreiben will? Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Preismodelle: Free, Shared und Reserved. Bei Free und Shared, das habe ich gesagt, sind wir in einem Shared Environment. Das heißt, wir sind mit unserer Webseite auf einem Webserver, auf dem auch andere Kunden von Windows Azure Websites ihre Webseiten haben. Bei Free kann ich maximal 10 Webseiten haben. Ich habe nicht die Möglichkeit, einen eigenen Domänennamen zu verwenden, sondern ich muss mit diesem azurewebsites.net leben. Dafür ist das Ganze gratis. Das eignet sich natürlich hervorragend zu Testzwecken oder wenn ich mal etwas schnell deployen will, das kostet mich ja nichts. Bei Shared kann ich maximal 100 Webseiten pro Subscription anlegen. Ich kann meinen eigenen Domänennamen verwenden. Und das kostet mich dann 16 Franken pro Monat pro Instanz. Das heißt, ich kann auch meine Webseite auf mehreren Instanzen betreiben, die dann Load Balance zur Verfügung stehen. Da bezahle ich pro Instanz diese 16 Franken pro Monat. Free und Shared haben auch weitere Einschränkungen. Zum Beispiel darf ich bei Free die CPU-Zeit des gemeinsamen Webservers in einem Zeitraum von 24 Stunden nur maximal eine Stunde nutzen. Das heißt nicht, dass meine Webseite nur eine Stunde am Tag online ist, sondern dass beispielsweise, wenn ein Request auf meine Webseite die CPU für eine Sekunde belastet, kann ich einfach pro Tag nur 3600 Requests entgegennehmen. Danach wird meine Webseite für den Rest dieser 24 Stunden abgestellt. Bei Shared habe ich diese Einschränkung auch, aber dort kann ich die CPU für 4 Stunden am Tag nutzen. Wir werden das gleich im Anschluss noch in der Demo sehen.
Aber wenn der Roland, wenn er die Website dann einfach abstellt, kann ich dann einfach diesen Slider bewegen und mehr Zeit?
Nein, das geht nicht. Die Website ist dann tatsächlich offline für den Rest dieser Zeit. Man muss allerdings sehen, dass das haben Sie bei einem traditionellen Webhoster auch. Dort ist es einfach nicht so transparent. Aber wenn Sie eine Endlosschlaufe programmieren, die CPU dauernd braucht, dann wird der Webhoster Ihnen irgendwann Ihre Webseite auch abstellen. Also das ist etwas, was hier einfach sehr transparent ist, aber im Endeffekt ist das nichts anderes, als Sie es auch bei einem traditionellen Webhoster haben. Diese Einschränkung haben Sie allerdings nicht, wenn Sie im Reserved-Mode sind, dann besitzen Sie eine eigene oder mehrere eigene virtuelle Maschinen, die da drauflaufen, nur Ihre Webseiten. Sie können auch im Reserved-Mode maximal 100 Webseiten deployen pro Subscription, Sie besitzen Ihren eigenen Domänennamen. Aber hier bezahlen Sie nicht pro Webseite, sondern pro CPU-Core. Also für jeden CPU-Core, den Sie nutzen, bezahlen Sie 95 Franken pro Monat. Schauen wir uns das im Modell an. Das ist etwas kompliziert. Wenn wir im Shared Mode sind, haben wir einen Webserver, eine virtuelle Maschine, auf der läuft unsere Applikation, auf der läuft aber auch andere Web-Applikationen. Wenn ich das skalieren kann, will, dann wird mir eine zweite Instanz meiner Web-Applikation deployed auf einer anderen virtuellen Maschine. Diese beiden Instanzen werden hinter einem Load Balancer zusammengehängt. Für diejenigen, die bei Mario gewesen sind, Cloud Services verwenden einen Round-Robin-Algorithmus für das Load Balancing. Bei den Windows Azure Websites ist das nicht so. Die verwenden einen Sticky Load Balancer. Das einfach am Rande. Wenn ich von Shared weitergehen möchte, wenn ich mehr Ressourcen brauche, kann ich in den Reserved-Mode wechseln. Dann wird mir eine eigene virtuelle Maschine in Windows Azure gestartet und auf diese virtuelle Maschine wird meine Web-Applikation deployed. Ich kann auch hier weiter skalieren, eine zweite virtuelle Maschine starten und diese beiden Instanzen laufen dann wieder Load Balanced. Ich kann weitere Web-Applikationen deployen oder Webseiten deployen, die laufen jetzt auf diesen reservierten Instanzen, aber nur meine Webseiten laufen auf diesen reservierten Instanzen. Schauen wir uns das anhand dieser Webseite an, die ich vorhin eben erstellt habe. Wenn wir hier etwas ranzoomen, dann sehen wir zum einen, wir sind im Moment in diesem kostenlosen, also in diesem Free-Modus. Hier sehen wir all die Einschränkungen, die wir haben, beispielsweise, dass ich eben die gemeinsame CPU für eine Stunde pro Tag nutzen kann, kumuliert. Ich darf die CPU in einem Zeitraum von 5 Minuten, maximal 2,5 Minuten nutzen. Ich habe auch Einschränkungen in Bezug auf die ausgehenden Daten von 165 MB pro Tag. Ist also wirklich nicht für produktive Zwecke geeignet, dieser Free-Modus. Wenn wir das skalieren, können wir das hier auf dem Skalieren-Tab. Dann sehen wir diese drei Preismodelle, kostenlos, free, freigegeben, shared und reserved. Ich gehe hier auf freigegeben und ich sage, ich möchte zwei Instanzen von meiner Webseite haben. Ich speichere das, er sagt mir hier, das wird eine Auswirkung auf die Kosten haben. Willst du das wirklich? Jawohl. Dann geht es ein paar Sekunden und meine Webseite wird im Shared-Modus zur Verfügung stehen. Und wir sehen gleich auf dem Dashboard, was sich geändert hat. Wir sind jetzt hier im freigegebenen Modus. Wir können die CPU für 4 Stunden pro Tag nutzen. Und wir haben keine Einschränkung mehr in Bezug auf die ausgehenden Daten. Also das ist jetzt uneingeschränkt. Wenn wir jetzt weiter skalieren, können wir hier in den reservierten Modus schalten. Und jetzt fragt er uns, ja, was wollen wir denn für einen Webserver haben? Wollen wir eine CPU, wollen wir zwei CPUs oder wollen wir 4 CPUs haben? Ich wähle hier eine 1-CPU-Maschine und ich sage, ich möchte 2 von diesen Webservern haben, die sollen Load Balancer zur Verfügung stehen. Das würde bedeuten, ich habe eine Monatsrechnung von 2x95 Franken. Ich speichere das, sage mir wieder, das hat Kosten zur Folge und das geht im Normalfall sehr schnell.
Roland, wenn du jetzt 2x95 Franken im Monat bezahlst, ist das jetzt für 2 Applikationen?
Das ist jetzt für, also im Moment läuft ja nur diese eine Applikation.
Ja, aber?
Und insofern bezahle ich nur für diese Applikation diese 2x95 Franken. Wenn ich aber mehr Webseiten deployen würde, würde ich immer noch nur diese 2x95 Franken bezahlen, weil diese alle auf demselben Webserver laufen.
Es kann also kostengünstiger werden.
Ja, das werde ich gleich im Anschluss dann noch zeigen. Wenn wir hier jetzt im Reserved-Mode schauen, dann sehen wir, dass wir hier alle Einschränkungen weg haben, außer der Dateisystemspeicher, den wir nur maximal 10 GB nutzen dürfen.
Und dieser Dateisystemspeicher steht jetzt für alle Applikationen zur Verfügung.
Genau, der ist geshared zwischen meinen beiden Webservern. Das ist also nicht ein lokaler Speicher, sondern das ist ein Netzwerkspeicher, der meine beiden Webserver teilen. Gut. Machen wir noch den Vergleich mit dem traditionellen Webhosting. 16 Franken pro Monat für eine Shared-Website ist relativ teuer. Ich kriege bei einem Webhoster eine Webseite vielleicht schon ab 5 Franken pro Monat. Wieso soll ich also auf Windows Azure Websites wechseln? Das Erste, das hast du gesagt, Britta, der Reserved-Mode kann günstiger sein. Wenn ich also beispielsweise 20 Webseiten auf meinem Webserver laufen lasse, dann kostet mich das pro Webseite pro Monat nur noch 4,75 Franken. Also 95 Franken dividiert durch 20. Das ist ein durchaus konkurrenzfähiger Preis. Ich habe ein Pay-as-you-go-Modell, also ein nutzungsbasiertes Abrechnungsmodell, wie es so schön auf Deutsch heißt. Das heißt, ich bezahle pro Stunde, die ich Windows Azure Websites nutze. Also wenn ich meine Webseite hochlade, dann beginnt das an zu rechnen. Wenn ich meine Webseite lösche, bezahle ich nichts mehr. Ich muss keine monatlichen Verträge eingehen, ich muss schon gar keine jährlichen Verträge eingehen, sondern ich bezahle nur das, was ich effektiv benötige. Genau gleich natürlich auch mit dem Skalieren. Wenn ich mehr oder weniger brauche, zahle ich auch nur das, was ich aktuell brauche. Ich kann in Sekunden skalieren, das haben wir gesehen in der letzten Demo. Das ist wirklich beeindruckend. Also wenn ich ein Bursting habe auf meiner Website, wenn ich sehr viele Zugriffe habe, kann ich einfach den Regler raufschieben oder ich kann auf Reserved wechseln und kann dann dieser erhöhte Bedarf abdecken. Ich habe, sobald Windows Azure Websites released sind, habe ich ein Service Level Agreement von einer 99,95%igen Verfügbarkeit monatlich gerechnet. Und ich habe natürlich die Windows Azure Dienste zur Verfügung. Wir sind ja im Windows Azure Datencenter. Wir können Dienste nutzen wie SQL Azure Database. Wir können Dienste nutzen wie Azure Storage, wie die virtuellen Maschinen. Das können wir alles nutzen. Diese Dienste können wir auch nutzen, wenn wir unsere Web-Applikation in unserem eigenen Datencenter hosten oder bei einem Webhoster. Weil diese Dienste können über offene Schnittstellen angesprochen werden. Der Vorteil, wenn wir aber auf Windows Azure sind, ist, dass wir bereits im Windows Azure Datencenter sind und deshalb eine sehr viel geringere Latenzzeit haben. Und auf Windows Azure gibt es eben diese große Anzahl an Open Source Templates, wie beispielsweise MediaWiki, das Wiki, das Wikipedia einsetzt, PHP Bulletin Board, oben rechts ein sehr beliebtes Forum, .NET Nuke, WordPress und Bracco Drupal und all diese Templates kann ich mit ein paar Mausklicks installieren. Sie werden sicher gemerkt haben, dass einige dieser Templates PHP und vor allem MySQL verwenden. Es ist also möglich, auf Windows Azure MySQL-Daten zu betreiben. Das macht Microsoft nicht selbst, sondern dafür haben sie eine Partnerschaft mit ClearDB. ClearDB hostet also MySQL-Server auf Windows Azure Virtual Machines. Schauen wir uns das an. Die nächste Demo ist ein bisschen komplexer, deshalb zeige ich das zuerst in einer Folie. Ich werde ein WordPress aufsetzen auf dem Windows Azure Management Portal. Im Hintergrund wird mir dann eine Webseite hochgefahren. Das WordPress wird mir von der Plattform automatisch auf diese Webseite installiert. Es wird mir ebenfalls eine MySQL-Datenbank automatisch hochgefahren, die bei ClearDB auf Windows Azure gehostet ist. Die Web-Applikation und die MySQL-Datenbank werden miteinander verknüpft. Ich werde dann diese beiden Instanzen herunterladen in meine lokale Webmatrix-Umgebung. Arbeitet jemand mit Webmatrix? Niemand. Okay.
Webmatrix. Roland, vielleicht fragst du nochmal, ob jemand mit einem dieser Templates schon bereits arbeitet.
Arbeitet jemand mit WordPress? Setzt das jemand ein? Auch niemand? Okay. Webmatrix, um nochmals darauf zurückzukommen, ist ein kostenloses Tool von Microsoft, das es erlaubt, eben PHP-Webseiten oder auch ASP.NET-Webseiten sehr komfortabel zu entwickeln und das eben all diese Templates eben auch unterstützt. Ich werde dann lokal Änderungen machen an meiner Webseite und meiner MySQL-Datenbank, ich werde ein neues Template installieren und ich werde einen neuen Blogpost machen und werde das Ganze via Webdeploy wieder in die Cloud deployen. Wir gehen also wieder auf unser Managementportal, erstellen eine neue Seite. Diesmal wählen wir aus dem Katalog aus und hier sehen wir all diese Templates, die uns zur Verfügung stehen. Sobald es denn geladen ist, jawohl. Wir sehen hier Drupal, BlockEngine, .NET Nuke, Joomla und sonst unser WordPress, das wir verwenden wollen. Ich muss hier wieder eine URL angeben. WordPress. Es sagt mir hier, ich muss eine neue Datenbank, MySQL-Datenbank erstellen. WordPress verwendet im Hintergrund diese MySQL-Datenbank und er fragt mich auch, in welchem Datencenter das ich es haben möchte. Ich wähle hier wieder Amsterdam aus. Nun sagt er mir, ich brauche einen Namen für diese Datenbank. Das lasse ich mal so. Westeuropa für die Datenbank ist auch gut. Und hierunter muss ich den rechtlichen Bedingungen von ClearDB zustimmen, weil eben diese MySQL-Datenbanken bei ClearDB gehostet sind. Ich sage hier OK. Dann dauert das wieder eine Weile, bis mir mein WordPress erstellt ist. In dieser Zeit schauen wir mal, was denn ClearDB für Datenbanken bietet. Wenn wir eine kostenlose WordPress-Seite aufsetzen, dann kriegen wir so eine Mercury-Datenbank, die ist zwar gratis, aber sie ist eingeschränkt auf 20 MB. Wenn ich das skalieren möchte, kann ich das über eine Venus-Datenbank, Saturn bis hin zur Jupiter-Datenbank, die es mir dann auch erlaubt, 10 GB zu speichern, die aber dann auch $100 pro Monat kostet. Schauen wir mal, ob er in der Zwischenzeit mein WordPress angelegt hat. Das dauert jetzt noch einen Moment. Voilà. Jetzt gehen wir mal die Webseite. Ups. Die Webseite anschauen, dann kriege ich noch einen kurzen Konfigurationsdialog. Sollte ein bisschen schneller gehen im Normalfall, bis der hier kommt. Voilà. BBV. Ich muss hier ein Administrator-Passwort für meinen Blog setzen. Ich muss hier unten eine E-Mail angeben. Und sage hier Install WordPress.
Roland, jetzt bist du direkt auf Windows Azure.
Jetzt bin ich genau, ich bin auf dieser MS Tech Days WordPress.Azure Websites Seite und sobald das hier eingerichtet ist, sehen wir unseren Blog, der auf der Cloud zur Verfügung steht. Das war also alles, was ich machen musste, um ein WordPress einzurichten. Nun wollen wir das Ganze in unsere lokale Webmatrix-Umgebung herunterladen. Ich habe hier diesen Tab Webmatrix. Wenn ich den klicke, wird mir automatisch einerseits überprüft, ob Webmatrix bereits bei mir lokal eingerichtet ist. Falls das nicht ist, würde er mir vorschlagen, Webmatrix zu installieren. Ich habe jetzt Webmatrix bereits und er kopiert mir jetzt die ganzen Files von der Webseite auf Windows Azure herunter. Und er hat jetzt entdeckt, dass da WordPress ist. Er sagt mir, ich muss das WordPress-Template noch in meine lokale Webmatrix-Umgebung installieren. Jawohl, das will ich. Jetzt lädt er mir WordPress herunter. Was er mir auch herunterlädt, ist die MySQL-Datenbank im Hintergrund. Falls ich MySQL nicht installiert hätte, würde er mir auch gleich noch vorschlagen, MySQL zu installieren. Und er verhängt meine lokale Seite mit der lokalen MySQL-Datenbank. Ich kann hier also auf Run klicken und ich sehe denselben Blog, den wir vorhin in der Cloud gesehen haben, läuft jetzt auf meiner lokalen Entwicklungsumgebung, in meinem lokalen Webmatrix. Passen wir das etwas an, logge mir hier als Administrator ein. Das erste, was ich machen möchte, ist ein neuer Posteintrag. Ich sage hier Publish. Das publisht mir diesen Blog-Eintrag lediglich lokal. Also es publisht noch nichts in die Cloud. Das zweite, was ich machen möchte, ist ein solches neues Layout installieren. Da laden wir uns was aus dem Internet herunter. Mal schauen, was es da Neues gibt an WordPress-Templates. Das hier sieht schön aus. Installieren wir das mal. Jetzt wird aus dem Internet mir dieses Template installiert. Das geht einen Moment, dann musst du halt das Template herunterladen. Voilà, ich aktiviere dieses Template. Und wenn wir hier lokal jetzt wieder okay, das hätte nicht passieren sollen. Schauen wir mal, ob wir das hinbringen. Suchen wir mal ein anderes zu installieren. Okay, der will im Moment nicht. Was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass wir jetzt lokal dieses neue Team sehen. Wir sehen hier im Moment gar kein Team, das ist auch okay. Wir versuchen jetzt, das trotzdem diese Änderung in die Cloud hochzuladen. Ich klicke hier auf Publish. Jetzt wird wieder Webdeploy gestartet. Er prüft, was für Änderungen habe ich lokal an meinen Files gemacht. Und was für Änderungen habe ich lokal an meiner Datenbank gemacht. Lokal findet ihr zwar das neue Template hier. Das sind all diese Files mit diesem Boilerplate-Template. Und er findet auch hier unten eine Änderung der MySQL-Datenbank. Und hier unten gibt es noch eine wichtige Mitteilung. Das ist kein Update-Skript, das er hier fahren will, sondern er überschreibt mir meine Remote-Datenbank. Sage jawohl, das will ich. Dann startet er mir hier unten einen Publishing-Dialog. Es geht wieder 2-3 Sekunden, er lädt mir all diese Files rauf. Und auch die Datenbankänderung, das ist erfolgt. Und mal schauen, ob es jetzt in der Cloud, ja, sieht jetzt leider auch so aus. Aber man sieht immerhin, dass es eine Änderung gegeben hat. Und man sieht, wenn man sich genau achtet, dass es hier meinen neuen Blogpost-Eintrag gegeben hat. Zum Beweis, wir sind hier jetzt wieder in der Cloud. Schade, hat das nicht funktioniert mit dem Template, aber ich denke, die Message ist soweit verständlich. Was man mit WebMatrix und WebDeploy und eben Windows Azure Websites im Zusammenspiel alles machen kann. Das funktioniert genau gleich, natürlich auch für all die anderen Templates wie eben Drupal und Umbraco und .NET Nuke.
Ja, das war die falsche Folie.
Hier waren wir und jetzt wird uns Britta noch zeigen, wie das automatisierte Deployment mit Git und TFS funktioniert.
Ja, ob wir noch bis TFS kommen werden, wird sich zeigen. Die Supported Publishing Methods hat Roland schon angesprochen. Es gibt FTP, es gibt Web Deployment, es gibt Deployment via Git und via TFS, also Team Foundation Service. Ich möchte Ihnen jetzt kurz zeigen, wie das mit Git abläuft. Dafür werde ich in Visual Studio ein MVC-Projekt öffnen, eine Mobile Conference App mit dem Mobile Template von MVC 4. Werde auf ein lokales Repository von Git committen und direkt von meinem lokalen Verzeichnis aus auf Azure Websites deployen. Dafür wird mir Azure ein Git-Repository direkt in Azure anlegen, das nur mir zur Verfügung steht und nur für dieses Projekt verwenden kann. Dann machen wir eine Demo dazu. Ich lade meine mobile Konferenzanwendung. Für das Deployment mit Git muss ich mir lokal Git installieren. Git ist einfach ein Distributed Version Control System und hat den großen Vorteil, dass man lokal einchecken und auschecken kann und dass man mit Remote Teams sehr gut zusammenarbeiten kann. Ich persönlich schätze auch die Kommandozeile von Git sehr, aber wenn man die Integration mit Visual Studio gerne mit Oberflächen haben möchte, kann man auch die Git Extensions benutzen. Die werden dann in Visual Studio hier oben Tools installieren, die man auch grafisch benutzen kann. Ich zeige jetzt erstmal die MVC-Anwendung. Sie besteht hier wie üblich aus Model View Controllers. Wir starten sie mal. Und da es eine Mobile-Web-Anwendung ist, habe ich einen Browser gewählt, mit dem man lokale Agents wählen kann. Das Non-Mobile-Layout ist natürlich überhaupt nicht spektakulär. Wenn ich jetzt aber über die Settings gehe und mir hier einen User-Agent auswähle, wie zum Beispiel Android, und neu lade, dann sieht das Ganze doch schon sehr viel mobiler aus. MVC Mobile Template. Das ganze Layout spricht doch schon sehr viel mehr an. Wir könnten jetzt hier durchklicken und sehen Sessions einer Konferenz. Das Ganze möchte ich jetzt als Website auf Windows Azure Websites deployen. Dafür muss ich lokal erstmal mein lokales Repository anlegen. Ich wähle hier meine Projektmappe, gehe auf das Verzeichnis und sage Initialize Repository. Ja, das ist ein gutes Verzeichnis, sage Initialize. Jetzt möchte ich all meine Files, die ich schon fertig gebaut habe für meine Anwendung, committen in mein lokales Repository. Jetzt sehe ich hier die Auflistung alles dessen, was sich geändert hat. Klar, da ich noch nie eingecheckt habe, alles. Ich möchte gerne alles übernehmen und gebe einen Kommentar dazu ein. First Commit und committe. Jetzt habe ich das lokal auf meiner Platte schon mal eingecheckt. Ich könnte jetzt auch ein Rollback machen, falls ich irgendwas geändert habe, was nicht passt. Ich könnte branchen. All die Möglichkeiten, die mir Git zur Verfügung stellt, kann ich jetzt hier lokal machen. Ich möchte jetzt nach Azure deployen und dafür brauche ich ein Remote Repository, das mir Azure zur Verfügung stellt. Also lege ich mir jetzt erstmal eine neue Website an, auf die ich gerne meine neue mobile App deployen möchte. Ich nenne die mal Mobile Conference und wähle auch hier den Ort aus. Ich persönlich wähle immer Nordeuropa. Nordeuropa ist Dublin und ich muss zugeben, ich war schon mal in Dublin im Data Center von Microsoft und ich war wirklich schwer beeindruckt von der Hardware und vor allem auch von den Sicherheitsmaßnahmen. Meine Wahl für ein Data Center ist immer Nordeuropa. Gut. Jetzt warten wir ein paar Sekunden, bis er fertig eingerichtet ist. Und jetzt sehen wir hier unsere eingerichtete Site. Und hier die zwei Möglichkeiten, wie man mit einem Continuous Deployment System verbinden kann. Wir haben einmal die TFS-Veröffentlichung und die Git-Veröffentlichung. Ich möchte jetzt in diesem Falle die Git-Veröffentlichung verwenden. Und jetzt erstellt mir Windows Azure ein Git-Repository direkt auf Azure, das nur für meine Applikation jetzt zur Verfügung steht. Ich bekomme hier eine Git-URL, mit der ich mich verbinden kann. Hier unten steht beschrieben, das kann man sehen, ja, wie man da vorgeht. Sie müssen es jetzt sich also nicht alles merken, einfach nachlesen. Das ist sehr einfach nachzuvollziehen. Allerdings alles mit Kommandozeile, naja, das ist halt Geschmackssache, wie man am liebsten arbeitet. So, jetzt werde ich mir hier in meinem lokalen System ein Remote Repository einrichten, das sich genau mit dem Azure Repository hier verbindet. Ich möchte gerne meine Files hochpushen, sage hier Manage Remote, füge hier den kopierten String ein, die URL, die mir Azure zur Verfügung gestellt hat, und ist das der richtige? Ja. Vergebe einen Namen, Azure, speichere das, möchte das Default-Verhältnis haben. Und das ist das Einzige, was in der Kommandozeile übrig geblieben ist. Ich muss mein Passwort immer in diese DOS-Box eingeben. Close. So, jetzt kann ich hier meine Remote-Seite wählen. Azure, super. Jetzt möchte ich das gerne pushen. Ja, das möchte ich gerne. Und ich möchte auch nichts tracken. Und jetzt brauche ich hier wieder mein Passwort. Und wir sehen hier, er packt mir meine Files zu einem Paket zusammen und deployt das Ganze per Push-Befehl einfach auf meine Website. Ich kann jetzt hier zuschauen. Hier läuft meine Bereitstellung auf meiner Mobile Conference Website. Und schon ist meine Anwendung auf der Website. Ich kann mir das jetzt ansehen. Ich gehe hier auf die entsprechende URL. Hab wieder das schöne Non-Mobile-Layout. Damit ich das dann auch richtig betrachten kann, wähle ich nochmal einen anderen Browser. Gebe die Adresse ein und wähle einen anderen User-Agent. Nehmen wir mal, darf man wahrscheinlich gar nicht aussprechen, irgendwas anderes. Schauen uns an, aha, ja, das Layout sieht gut aus. Ja, ich glaube, so kann man diese Anwendung schon mal durchaus veröffentlichen und schauen, wie sie denn bei den Benutzern so ankommt. Ich höre gerade, ich glaube, ich habe mich verschrieben.
Ja, ich glaube, da hat es einen Tippfehler.
Ja, der Alex heißt nämlich gar nicht Alex, sondern ja, er heißt ja Alexis. Ne? Das wollen wir dann gleich mal ändern. Ich gehe also in mein Visual Studio und möchte gerne diese Daten ändern. Liegen mir als XML vor. Suche nach meinem Alex. Ah, da ist er ja. Okay, das werde ich jetzt mal ändern. Alexis. So, werde das speichern. Werde das jetzt committen. Und jetzt wähle ich hier gleich die Commit und Push, damit es mir gleich auf meiner Website aktualisiert wird. Sage Alexis changed. Oh Mann, tippen ist auch Glückssache. So. Commit und Push. Ich muss wieder mein Passwort hier eingeben. Und er ist schon fertig. Schauen wir mal, wie es auf der Website aussieht. Erstmal, wie das Deployment gelungen ist. Ich gehe hier auf Bereitstellung und sehe, dass ich jetzt eine neue aktive Bereitstellung habe mit dem Kommentar Alexis changed. Super. Mal schauen, was mir mein iPhone sagt, mein simuliertes iPhone. Ah, Alex Zambelli, da ist er ja, Alexis. Gott sei Dank, das habe ich jetzt richtig gemacht. Gut, dann kann ich ja jetzt live gehen.
Ja, was machst du, wenn du jetzt trotzdem Alex hast?
Nein. Na gut, dann machen wir es eben rückgängig, kein Problem. Ich meine, dafür benutzen wir doch Deployment. Wir gehen also auf unsere Seite, wählen das vorherige Deployment aus und haben dann hier unten, na, da, einen Button erneut bereitstellen. Super, also mein Fehler, ich mache den mal rückgängig. Ich werde diese alte Version neu bereitstellen. Er fragt mich nochmal, ob ich das wirklich will, weil damit überschreibe ich natürlich das eigentlich Neue. Sage ja, das möchte ich gerne. Und innerhalb kurzer Zeit ist jetzt das meine aktive Bereitstellung. Ich werde es aktualisieren. Ach, bin ich beruhigt. Mein Fehler war nicht so schlimm, ich konnte zurückrollen. Super, Alex ist wieder da. Ja, damit habe ich jetzt kurz gezeigt, wie einfach Continuous Deployment mit Git auf Azure Websites ist. Wir brauchen keine eigenen Installationen in irgendwelchen Repositories. Azure stellt uns alles zur Verfügung und wir können wirklich ganz professionell mit unseren Websites arbeiten. Ich fürchte, ja.
Aber es würde analog funktionieren.
TFS würde analog funktionieren, weil auch TFS uns ja ein Repository in Azure direkt zur Verfügung stellt, beziehungsweise eins mit Azure verknüpftes Repository zur Verfügung stellt auf visualstudio.com. Und die können wir genauso anbinden an unsere Website wie jetzt auch. Wir können dort genauso einchecken und haben natürlich mit TFS noch den Vorteil, dass es nicht nur Source-Code-Verwaltung bietet, sondern ja auch Work-Item-Verwaltung und überhaupt Bildunterstützung, sodass die Experience mit TFS noch ein bisschen umfassender ist. Was haben wir noch mit Git? Wir haben mit Git noch mehr Anbindungen zur Verfügung. Wir können auch in andere Remote-Repositories pushen, also in fertig gehostete, wie zum Beispiel GitHub oder Bitbucket oder Codeplex, können wir alle verwenden, um unsere Sourcen zu pushen und zu verwalten und in einem wirklich verteilten Gruppen, in einem verteilten Team mit unserem Code zu arbeiten. Und wir können alle zusammenarbeiten und wir können am Ende sagen, okay, jetzt ist unser Projekt soweit in einem guten Zustand, wir können es pushen auf Azure Websites. Dort kann man auch tatsächlich auf Branches noch konfigurieren, sodass man also auch sagen kann, wir können nach einem bestimmten Zeitpunkt sagen, dieses Release ist abgeschlossen, machen einen Branch und Azure Websites wird direkt von diesem Branch aus getriggert. Continuous mit Deployment mit TFS sieht genauso aus. Wir sind in Visual Studio, wir checken ein nach Hosted TFS. Und von Hosted TFS ist ein Trigger gesetzt auf unsere Azure Website. Sobald wir dort was eingecheckt haben, wird auch unsere Website wieder aktualisiert. Diese Demo muss ich jetzt leider auslassen. Können Sie sonst aber auch gerne bei uns noch abholen, wenn Sie möchten. Aussicht. Ja, das ist ja schon sehr schön. Wir haben jetzt wirklich schon professionelles Software Development aufgesetzt. Wir haben unseren Source Code gut verwaltet und wir haben es kontinuierlich deployed. Was passiert, wie konnten diese Azure Websites jetzt in Sekunden aufsetzen? Wir konnten einfach starten, wir haben einfach ein Projekt hochgeladen und es lief sofort. Wir sind gleich live gegangen, das heißt, wir kriegen unmittelbares Feedback von unseren Kunden. Wir können feststellen, ist unsere Idee wirklich großartig? Kriegen wir tatsächlich ein gutes Feedback, haben wir womöglich viel Traffic auf unseren Seiten, wird es ein Riesenerfolg. Deshalb kann man Websites ganz hervorragend benutzen, um einzusteigen in die Welt der Web-Applikationen. Wenn wir aber die Idee haben, dass es nachher eine wirklich tolle Web-Applikation wird mit viel Zugriffen und wirklich großer Beliebtheit, dann sollten wir von Anfang an groß denken. Und uns nicht darauf beschränken, mit der von Windows Azure Websites zur Verfügung gestellten Infrastruktur. Denn wir können dann ein Scale-to-Big-Business machen. Websites sind vor allem geeignet für schlanke Webanwendungen. Für einfache Entwicklungen mit direkten Ausrollen, haben wir gesehen. Und für populäre Open-Source-Templates, hat uns Roland gezeigt. Jetzt können wir übergehen zu Cloud-Services. Wenn wir für Websites entwickelt haben, ist es recht einfach, durch Konfigurationsänderungen und ein bisschen Zusatzaufwand und man muss von Anfang an natürlich die Architekturen berücksichtigt haben, aber wir können einfach wechseln auf Cloud Services. Wir können dann tatsächlich eine echte Mehrschichtenarchitektur bauen. Wir können einen erhöhten Administrationsbedarf abdecken, wenn wir zum Beispiel mehr Ports brauchen. Wir können auch erweiterte Netzwerkanforderungen abdecken, wie zum Beispiel das Einbinden in ein lokales Netzwerk. All diese Sachen bieten uns Cloud-Services und wenn wir von Anfang an groß gedacht haben bei unseren kleinen Websites, dann können wir einfach wechseln. Ich habe hier kurz zusammengefasst, welche Leistungen Websites und welche Leistungen Webroles zur Verfügung stellen. Wenn es Sie interessiert, schauen Sie sich das an. Man kriegt dann einen sehr guten Einstieg, was man bedenken muss, wenn man tatsächlich groß werden will. Wir haben hier auch nochmal die Ressourcen zusammengefasst, sodass Sie sich selber das anschauen können, was wir Ihnen heute gezeigt haben. Wir haben die Azure-Preise aufgelistet, wie man ein kostenloses Testabonnement für Windows Azure bekommt. Ich habe die mobile Webseite, das Demo als Link aufgenommen. Sie können sich diese Mobile Conference gerne anschauen. Wir haben einen Link auf das Continuous Deployment mit Git, auch wie man zum Beispiel eine Branche einbindet. Der Team Foundation Server nochmal als Link, weil vielleicht möchten Sie ja mehr machen als bloß Source Code Verwaltung. Und einen Link auf WebMatrix 2, den Roland vorhin gezeigt hat, auch ein schönes Tool, um mit der Webentwicklung anzufangen. Ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie da waren. Wir hoffen, Sie schauen nochmal an unserem Stand vorbei und wünschen ansonsten eine gute Heimreise, falls Sie nicht mehr morgen noch hier sind. Und stehen sonst gerne für Fragen zur Verfügung. Danke.